Die ALS ist eine neurodegenerative Erkrankung. Das bedeutet, sie schreitet auch fort. Und die Überlebenszeit bei diesen Patienten, die immer begrenzt ist, sind so im Schnitt 3 bis 5 Jahre.
Das ist die Komplexität der Erkrankung und der Auswirkungen der Erkrankung, die es notwendig macht, sich speziell um diese Menschen zu kümmern. Darum ist es uns so wichtig, dass man da mit diesem Netzwerk auch eine kontinuierliche Betreuungsperson, einen Hauptansprechpartner hat, der den Menschen da in dieser Situation hilft, das zu organisieren.
Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bin ich außerhalb zu Gast, nämlich in Linz, bei den Barmherzigen Brüdern in Linz. Und ich habe heute bei mir sitzen Doktorin Christina Grewe, ihres Zeichens Palliativmedizinerin und Vorsitzende vom Landesverband Hospiz in Oberösterreich und des Weiteren den Facharzt für Neurologie mit dem Schwerpunkt Neuropalliativ, Dr. Markus Hutterer. So, jetzt habe ich alles hoffentlich richtig gesagt. Ja, sehr schön. Ich vernehme ein Nicken. Dankeschön. Ja, liebe Frau Doktor, lieber Herr Doktor, es geht heute um ALS. Und zugegebenermaßen, ich habe den Begriff schon ab und zu wo gehört, aber ich habe nicht recht viel damit anfangen können, bis das im Bekanntenkreis jemand daran erkrankt ist. Worum geht es denn bei ALS?
Ja, die Abkürzung ALS bedeutet amyotrophe Lateralsklerose, ein sehr, sehr schwieriger Begriff. Und heißt eigentlich nichts anderes, dass eben ganz bestimmte Nervenzellen im Gehirn und auch im Rückenmark über die Zeit kaputt gehen. Und die Aufgabe dieser Nervenzellen ist eigentlich die Steuerung der Muskeln. Das bedeutet, dass die Patienten am Anfang merken, okay, ich bin ungeschickt in den Händen zum Beispiel. Oder ich habe ein Kraftdefizit in den Beinen und das Stehen und Gehen wird unsicher. Ja? Manchmal ist es auch das Schlucken oder das Sprechen, was sie verändert. Ich verschluck mich, ja, oder undeutliches Sprechen. Das sind oft so Symptome, die am Anfang stehen. Manchmal auch gekoppelt da zum Beispiel mit Muskelkrämpfen, wo man denkt, boah, das ist jetzt irgendwie neu, ja, und wird da vielleicht über die Zeit mehr. Viele Patienten erzählen auch über Muskelzuckungen. Ja. Das ist immer der Ausdruck, dass der Muskel, der per se gesund ist, aber nicht die Steuerung nicht mehr exakt ist. Ja. Und dann geht es eben zur Abklärung, zum Beispiel beim Hausarzt oder direkt zum Neurologen, wo man sich das dann im Detail nochmal genau anschaut.
Wie viele Menschen erkranken jetzt eigentlich an ALS? Kann man das zahlenmäßig so festhalten in Oberösterreich?
Also man kann es ungefähr abschätzen. Also jetzt momentan, im jetzigen Augenblick, schätzt man ungefähr so 90 Patienten in Oberösterreich. Umgekehrt, pro Jahr werden so ungefähr 30 bis 40 Patienten erst diagnostiziert. Die ALS ist eine neurodegenerative Erkrankung. Das bedeutet, sie schreitet auch fort. Und die Überlebenszeit bei diesen Patienten, die immer begrenzt ist, sind so im Schnitt 3 bis 5 Jahre.
Ja. Die Lebenszeit. Aber jetzt gehe davon aus, man bekommt sie nicht von Anfang an mit, oder? Also wann kann man denn davon sprechen, jetzt ist man an ALS erkrankt?
Ja, das ist in erster Linie eine klinische Diagnose im ersten Schritt, wo man sich eben anschaut, eben was machen die Muskeln, in welchen Körperregionen ist das auch quasi erkennbar. Und dann werden verschiedene andere Erkrankungen zunächst einmal ausgeschlossen. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Und schlussendlich braucht es dann auch Untersuchungen, wo man mit Strom eben auch die Nerven, die Muskeln misst. Und wenn dann bestimmte Kriterien erfüllt sind, die sind medizinisch gut definiert, dann kann man von der Diagnose sprechen. Da ist wichtig, dass das am Anfang häufig ein Prozess ist. Das heißt also, manchmal gelingt es ganz am Anfang noch gar nicht so, diese Diagnose endgültig zu formulieren. Und Patienten sind dann häufiger dann Wochen, Monate lang in Begleitung. Man schaut, wie verändern sich diese Symptome. Und daraus wird dann meistens auch die Diagnose der ALS dann erst gestellt und auch die Behandlung entsprechend auch eingeleitet.
Jetzt werden Sie vielleicht so manche Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ja, da vergehen ja Monate und da tut man nichts dagegen. Im Endeffekt kann man nichts dagegen tun, oder?
Genau, das ist leider tatsächlich so. Denn neurodegenerativ bedeutet, dass innerhalb dieser Nervenzellen es zu Eiweißablagerungen kommt. Und das kann man sich vorstellen wie ein Gefäß. Irgendwann ist es voll und wenn es voll ist, dann werden diese Zellen kaputt. Und diese Eiweißablagerungen kann man tatsächlich nicht stoppen. Mhm. Also es gibt kein Medikament, was quasi diese Ablagerungen quasi verhindert, maximal leicht verzögert in der Geschwindigkeit. Ja? Da gibt es ein paar wenige Medikamente, die man da ausprobieren kann.
Und ihr erlaubt mir jetzt die Frage zu stellen, woran sterben denn dann ALS-Patientinnen und Patienten?
Mhm. Es ist so, dass ja immer mehr Muskelgruppen betroffen sind. Und dazu gehören auch zum Beispiel die Muskeln vom Oberkörper, aber auch das Zwerchfell. Und das bedeutet, dass eben die Atmung immer schwieriger wird.
Es ist von der Atmung her ja so, das kann man sich vorstellen, dass man bei jedem Einatmen einfach gesagt den Sauerstoff aufnimmt und beim Ausatmen, wie alle wissen, das Kohlendioxid abatmen. Und wenn dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert, das heißt, wenn die Atemmuskulatur zu schwach wird, dann kann man vor allem das Kohlendioxid nicht mehr abatmen, was dazu führt, dass sich das im Körper ansammelt und die Patienten in eine Art Narkose fallen lässt. Das heißt, man wird einfach von selber vermehrt schläfrig. Das beginnt am Anfang, dass man vermehrt tagesmüde ist, dass man Konzentrationsschwierigkeiten hat, aber das kann wirklich dann auch am Lebensende zu einem tiefen komatösen Zustand führen und in dem versterben die Patienten meistens. Und das ist uns deswegen so wichtig, weil wir vom Bild des Erstickens weg wollen, generell bei allen Erkrankungen, aber speziell bei der ALS ist das so ein drohendes Bild, das den Menschen öfters suggeriert wird. Und ich arbeite jetzt wirklich schon fast 20 Jahren mit solchen Patienten und ich habe das so in dieser Form noch nie gesehen und noch nie erlebt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass man da auch Angst nehmen kann. Und auch wenn Menschen an Atemnot leiden, also wir haben jetzt derzeit auch Patienten mit ALS bei uns in der Abteilung stationär, die bekommen Medikamente, um diese Atemnot zu lindern. Also ich denke, das ist schon eine wichtige Sicherheit, die man braucht als Mensch mit so einer Erkrankung.
Kann man ALS verhindern? Keine Ahnung, mit gesundem Lebensstil oder wie auch immer?
Also die Erkrankung ALS kann man nicht verhindern. Sie kommt meistens spontan. Es hat wahrscheinlich so ein bisschen Veränderungen in den Genen als Ursache, die man nur viel zu wenig versteht. Aber die wenigsten Verlaufsformen, das sind nur sehr wenige Familien, die das dann betrifft, sind genetisch. Das heißt, es ist eine plötzliche Erkrankung ohne Ursache, die man selbst beeinflussen kann tatsächlich. Ja.
Plötzlich, in welchem Alter kann man das irgendwie so ein bisschen festhalten?
Ja, also so im Schnitt 55 bis 60 Jahre. Die genetischen Verlaufsformen, die wie gesagt sehr selten sind, da sind meistens auch jüngere Menschen auch schon betroffen, so 20, 30 Jahre, genau.
Wie geht man generell mit ALS-Patienten um? Jetzt einmal rein von der Diagnose weg bis zu den weiteren Behandlungsschritten. Wie schaut das Ganze so aus? Also ich gehe mal davon aus, wenn man so eine Diagnose erhält, da wird einem einmal der Boden unter den Füßen weggezogen, oder?
Genau. Also das ist immer ein Schock. Nicht? Und deswegen braucht es auch meistens mehrere Gespräche, damit einfach einmal auch diese Diagnose verstanden wird. Das betrifft einerseits die Patientinnen und Patienten, aber ganz wichtig ist auch das Umfeld, vor allem Partner, Familie etc. Weil da sind immer alle mit betroffen. Ja? Und darum machen wir häufig auch gemeinsame Gespräche, ja? Sodass auch die Familie immer ganz, ganz gut informiert wird. Wichtig ist, dass die Diagnose einerseits klar formuliert wird, aber gleichzeitig auch, eben so wie die Frau Dr. Grefe gesagt hat, das Gefühl, man kann eh nichts tun, genommen wird. Denn man kann sehr, sehr viel tun. Man kann vielleicht die Erkrankung selbst nur verzögern, medizinisch. Aber die Unterstützungsmöglichkeiten, sei es jetzt medizinisch Symptomkontrolle, ganz besonders auch psychologische Unterstützung, pflegerische Unterstützung, soziale Unterstützung, das sind ganz, ganz viele Dinge, die da am Anfang hereinprasseln. Und das braucht auch einerseits Zeit, um schrittweise Dinge auch zu besprechen und andererseits eben auch ein Umfeld, wo man dann den betroffenen Patienten und den Familien auch Hilfe anbieten kann. Und das ist ganz wichtig.
Weil eben die Lähmungen jetzt zum Beispiel angesprochen worden sind. Und ich stelle mir halt dann die Frage, okay, muss man da jetzt bauliche Veränderungen vornehmen, da im Haus, in der Wohnung und so. Und im Vorgespräch haben Sie schon zu mir gesagt, das dauert teilweise zu lange, oder?
Ja, in jedem Fall. Also wir haben, und ich glaube, das ist ja der Grund auch, warum wir hier sitzen, weil wir auch uns versucht haben zu überlegen, wie kann man solche Patientengruppen besser unterstützen. Die ALS ist eine Erkrankung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie ganz hohe Symptomlast hat, wie wir schon gehört haben, die Familie, das ganze Umfeld betrifft, aber eben auch, wie Sie jetzt angesprochen haben, sehr viel im Rundherum organisiert werden muss. Bauliche Veränderungen sind ein gutes Beispiel. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man überlegt sich, weil man selber nicht mehr die Stufen steigen kann, einen Treppenlifter zu installieren, dann ist ja das keine Kleinigkeit. Das ist eine aufwendige Sache, die im Haus erstens einmal gehen muss, die finanziell sehr aufwendig ist, wo es von der Bewilligung her vielleicht öfter mal länger braucht, bis man es auch bezahlt bekommt oder zumindest einen Teil refundiert kriegt. Und in dieser Zeit, bei allem, was ich jetzt gesagt habe, kann es sein, dass die Erkrankung schon so weit fortgeschritten ist, dass man vielleicht in der Situation ist, dass man diesen Lifter gar nicht mehr benutzen kann. Wir sehen ähnliche Situationen bei Behindertenausweisen. Wir merken, dass Menschen Arbeitsassistenzen bräuchten in der Arbeit und bis sie sich das organisiert haben, ist es schon zu spät. Also wir haben schon detektiert, wir haben ja auch mehrere Umfragen gemacht in Oberösterreich unter Spezialisten, aber auch bei Patienten und bei Angehörigen, da braucht es einen speziellen Unterstützungsbedarf, spezielle Informationen.
Jetzt mal ganz ehrlich gesagt, wenn Sie eine Patientin oder einen Patienten da vor sich sitzen haben und da eben diese Diagnose mitteilen, also ich gehe jetzt einfach nur in diesem Setting davon aus, wo man sagt, schau, dass du alles erlebst, was du eigentlich für später aufgespart hast. Oder weil es einfach so schnell gehen kann.
Ja. Erledige deine Dinge.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir Gesunde, unter Anführungszeichen, sind ja sehr zukunftsorientiert. Weniger im Jetzt.
Ja.
Und wenn ich so eine Diagnose kriege, ist die Zukunft sehr eingeschränkt. Mhm. Das heißt, es ist total wichtig, ein Stück weit in die Gegenwart, in die Präsenz zu switchen. Also was ist mir wichtig? Manche Patienten unterscheiden auch die Zeit vor Diagnose und die Zeit nach der Diagnose.
Ja.
So gefühlt.
Ja.
Und plötzlich entwickelt sich da ganz viel. Also es wird viel hinterfragt. Was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich jetzt in dieser Zeit, die mir noch bleibt, auch wirklich noch erledigen? Manche machen sich da auch Listen und versuchen, die dann auch abzuarbeiten. Also es sind ganz verschiedene Ansätze. Ja. Manchmal ist es aber auch schwierig für die Patienten. Die sind gar nicht in der Lage am Anfang, diese Dinge auch zu sehen. Und da ist es dann wichtig, auch zu unterstützen. Ja. Dass man dann eben versucht, auch in diesen Gesprächen zu schauen, okay, welche Möglichkeiten hast du als Patient, dir ein Stück weit auch selbst zu helfen? Resilienzfaktoren zum Beispiel. Nicht? Und auf der anderen Seite, was ist dir wichtig? Und wo kann man da auch unterstützen? Ja, und damit auch wieder die Familie hereinholen, weil manchmal gelingt es dann alleine nicht mehr. Nicht?
Und eine organisatorische Frage stellt sich ja dann trotzdem noch, ich sage jetzt einfach Stichwort Patientenverfügung.
Genau.
Gehört auch zu den Dingen, wo man sagt, was möchte ich noch haben? Da kommt aber dann oft von unserer Seite die Umkehrfrage, ja, haben Sie sich schon überlegt, was möchten Sie denn eigentlich nicht mehr haben in dieser Situation? Weil wir natürlich in unseren Zeiten in technisierter Medizin viele Möglichkeiten haben, lebenserhaltende Maßnahmen zu setzen. Wir können Leben verlängern bei Patientinnen und Patienten mit ALS, zum Beispiel durch das Setzen einer Ernährungssonde, wenn sie nicht mehr schlucken oder essen können. Wir können künstliche Beatmung starten, wenn die Atmung versagt. Man hat immer so das Bild des Stephen Hawkins vor Augen, der ja auch an dieser Erkrankung litt und der ja auch über eine gewisse Zeit zumindest beatmet war. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, in diesem Gesprächsprozess, von dem Dr. Hutterer gesprochen hat, irgendwann auch einmal diese Thematik hereinzubringen und die Patienten gut aufzuklären. Also wirklich auch zu sagen, was es heißt, ein Patient mit einer Ernährungssonde zu sein oder ein Patient mit einer Beatmungsmaschine zu sein. Wir haben Patienten, die entscheiden sich dafür. Wir haben aber auch viele Patienten, die sagen, das möchte ich nicht mehr haben, das ist für mich ein Leidenszustand, mit dem kann ich nicht umgehen, das passt nicht zu mir. Und solche Dinge, die man ablehnt, also in einer Patientenverfügung kann man ja Maßnahmen ablehnen, da ist uns natürlich allen sehr geholfen, wenn die niedergeschrieben sind. Ja.
Also ich bekomme gerade mit, da muss wirklich sehr viel berücksichtigt werden und ich glaube, das ist auch der Grund oder einer der Gründe, warum es seit diesem Jahr das ALS-Netzwerk gibt, oder?
Genau, also ich glaube, es ist die Komplexität der Erkrankung und der Auswirkungen der Erkrankung, die es notwendig macht, sich speziell um diese Menschen zu kümmern. Das ist zum einen eben diese hohe Belastung der Menschen. Sie haben ganz viele verschiedene Beschwerden von, eben wie wir schon gesagt haben, Atemnot, es können Schmerzen auftreten, es können Schluckstörungen auftreten und vieles mehr. Es ist eine sehr große Herausforderung für die Betreuer, für die Familien dieser Menschen. Das ist natürlich eine psychische Belastung, aber auch organisatorisch. Das muss man ja mal schaffen, wenn man zum Beispiel noch im Berufsleben steht, das finanziell zu stemmen. Und dann kommt aber auch noch eine spezielle Herausforderung für uns Betreuer. Es sind oft sehr viele Menschen in die Betreuung von ALS-Patientinnen und Patienten involviert. Das heißt, wir haben viele verschiedene Fachrichtungen. Also wir sitzen jetzt hier als Neurologe und als Palliativmediziner. Da gehört aber dann zum Beispiel noch der Lungenfacharzt dazu, da gehört dazu der Arzt für physikalische Medizin, alle therapeutischen Berufsgruppen, Sozialarbeit haben wir schon gehört. Also ganz viele verschiedene Menschen und Berufsgruppen, da habe ich jetzt noch lange nicht alle erwähnt, die jemand ja auch koordinieren muss. Und darum ist es uns so wichtig, dass man da mit diesem Netzwerk auch eine kontinuierliche Betreuungsperson, einen Hauptansprechpartner hat, der den Menschen da in dieser Situation hilft, das zu organisieren.
Wie möchte man da jetzt weiter vorgehen, dass man da in die Breite geht oder dass da dementsprechend das öffentlich wird, wenn es jemanden trifft, dass man da auch Hilfe annehmen kann, also dass es Hilfe gibt, die man auch annehmen kann?
Genau, also ganz ein wesentlicher Teil dieses ALS-Netzwerkes ist so ein ALS-Team. Und da haben wir bereits jetzt die Möglichkeit einer sogenannten spezialisierten Pflegefachkraft, ALS-Nurse, die sich da ganz wesentlich so als Case Manager, als Ansprechpartner, ja, sowohl für die Patienten und Angehörigen, aber auch für die Behandler, ja, quasi zur Verfügung stellt. Und das ist so der nächste Schritt, dass man das weiterentwickelt, denn die meisten Patienten werden ja zu Hause betreut. Und darum ist diese Schnittstelle auch hinsichtlich Krankenhaus so wichtig. Und wir haben eine Umfrage ja gemacht und da haben wir gesehen, dass viele ALS-Patienten aufgrund einer Krise, und die ist meistens eine Pflegekrise zu Hause, ja, wo einfach die Familien, die Betreuungssysteme, sprich die mobilen Pflegekräfte, die kommen, die Hauskrankenpflege, die ja speziell für ALS sehr herausfordernde Erkrankung nicht optimal ausgebildet ist in Wirklichkeit, dass man da unterstützen muss. Ja? Denn sonst ist der Weg ins Krankenhaus vorprogrammiert und das ist das, was wir unbedingt verhindern möchten. Das heißt, also wir haben auf der einen Seite das Ziel, Information bereitzustellen, und zwar von Anfang an, welche Möglichkeiten gibt es, auf was muss ich achten etc. Und dann im weiteren Prozess eine ganz enge Kommunikation mit Patienten, Angehörigen, mit dem Behandlerteam, da ist der Hausarzt da zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, in Zusammenarbeit dann mit den spezialisierten Ambulanzen, das ist Neurologie oder auch Palliativcare, dass man da ein gemeinsames Konzept auch immer entwickelt. Und da ist uns auch wichtig, dass man Digitalisierung auch mit berücksichtigt, dass man auch moderne Methoden nutzt, um diese Kommunikation zu verbessern.
Ja, wir beenden unsere gesunde Viertelstunde ja immer mit ein Tipp, mit einem Hinweis, mit einer Botschaft. Und Frau Doktorin Gräber, Herr Dr. Hutterer, was wäre denn Ihnen noch wichtig? Was möchten Sie denn unserem Publikum jetzt noch abschließend so mit auf den Weg geben?
Ich glaube, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, dieses sich Hilfe holen. Also das auch zu akzeptieren, dass man in einer Situation ist, wo man dann immer alleine zurechtkommt. Es gibt sehr viele Menschen, die helfen. Es gibt viele Betreuer, die spezialisiert ausgebildet sind, die Wissen zur Verfügung stellen und die wirklich auch helfen können. Unsere Bitte ist, diese Hilfe auch anzunehmen. Ich glaube, da ist schon viel geschehen, wenn das funktioniert.
Ja, ich glaube auch, dass Wissen um die Erkrankung ganz, ganz viel Angst nehmen kann und alle, die beteiligt sind, auch in Kommunikation dann bringt. Das, glaube ich, ist wichtig, weil das haben wir gesehen, dass das manchmal sehr schwierig ist, ja, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Gesprächspartner dann zu haben, dass sich auch die untereinander austauschen und nicht parallel gearbeitet wird. Und das ist so unser großer Wunsch, dass wir einfach da eine Plattform und eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, wo das einfach koordinierter, wirksamer einfach wird.
Ja, ich sage vielen herzlichen Dank für das wirklich sehr informative Gespräch. Auch eben, wie Sie schon gesagt haben, vielleicht ein bisschen das Angst nehmen und da einfach ein bisschen genauer hinzuschauen, worum geht es bei ALS. Und auch vielen herzlichen Dank für Ihr großartiges Engagement, wenn es eben um das ALS-Netzwerk geht. In diesem Sinne, alles Gute weiterhin. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Dank.